Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Herzlich willkommen zu Folge 50 plus 1, das machen wir jetzt immer so. Flo Hauser, herzlich willkommen zu 50 plus 1, klingt nach Fußball, ist aber weiter Football, American Football.
Ja, Gott sei Dank, Christoph Stadler, auch an dich. Schön, dass du wieder am Start bist. Wollte es gerade sagen, bei den Fußballfans, da gehen die Zehennägel nach oben.
Alle wenn man zusammengezuckt.
Ja, 50 plus 1 sagt nein. Es geht natürlich um unsere liebste NFL. Und da haben wir in dieser Woche einiges vor, denn wir wollen natürlich auf die Playoff-Implikationen gucken. Wir sind vor Woche 15 und dementsprechend nehmen wir uns ein bisschen was in der AFC als auch in der NFC vor.
Und für alle, die nicht so weit rechnen können, da zähle ich dazu, es ist Ausgabe 51 von Endzone, der DAZN NFL Talk. Wir machen es wieder normal, lassen wir das mit Plus und Minus sein, einfach Ausgabe 51. Ja, und bevor wir so richtig reinstarten, Flo, ich hatte letzte Woche schon, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein Gefühl, ein Gefühl im Körper. Mit Josh Kendall von The Athletic haben wir über die Atlanta Falcons gesprochen. Und das Gefühl war, dass sie wahrscheinlich gegen die Vikings verlieren und wir dann nochmal über sie reden müssen, weil jetzt schaut's schon nicht mehr ganz so gut aus.
Fail of the Week.
Ja, ganz genau. Die Atlanta Falcons, du hast sie kommentiert bei uns in der NFL Endzone. Wir haben viel drüber gesprochen. 3 Niederlagen in Serie, Kirk Cousins 0-6 Interceptions. Ja, das haben sie jetzt ausgebaut, diese Serie. 4 Niederlagen in Folge und 0-8 Touchdowns Interceptions von Kirk Cousins. Zu Recht der Fail der Woche oder eigentlich der Fail der letzten Wochen, wenn man es ja so sagen kann. Christoph, was war da los? Ich kann mich erinnern, dass du auch bei uns bei DAZN mehrmals auch in den Pausen, die US-Amerikaner gehen ja oft in eine Werbung durch bei so einem Spiel, gesagt hast, das ist Angsthasen-Football von der Offensive der Atlanta Falcons.
Es war Angsthasen-Football, es war kurios, es war komisch, man überlegt sich ja immer mal so ein kleines bisschen, ah, jetzt weiß ich, dass ich als Nächster wieder dran bin, irgendeinen coolen Übergang oder sowas, und in der Zeit ist immer schon irgendwas Saudummes passiert, ja. Aus Sicht der Falcons. Also das war ein ganz komisches Spiel, dieses 21-42 bei den Minnesota Vikings, dass sie das verlieren können, ist es, glaube ich, keine Sensation. Du hast gesagt, es ist damit dann die 4. Niederlage in Folge. Zur Halbzeit stand es ja auch gar nicht so schlecht aus ihrer Sicht. 10-14, da war es eigentlich ausgeglichen, einigermaßen. Mhm. Die Defensive, der Pass Rush hatte ein zweites gutes Spiel, zumindest ein zweites gutes halbes Spiel. Aber irgendwie, also diese Offense hat im Moment allergrößte Probleme und es sind eben komische Entscheidungen bei 4. Versuchen, wo du einfach nicht weißt, für was steht diese Mannschaft. Und natürlich das Sinnbild der Krise ist Kirk Cousins, der im Moment keinen Fuß aufs Feld bekommt. Es ist wirklich fast schon schrecklich mit anzuschauen.
Ja, total, weil das war Thema letzte Woche bei uns mit den Interceptions und auch bei uns übrigens im Vorlauf, ja, haben wir auch drüber gesprochen am Sonntag bei unserer NFL Endzone-Sendung. Jeden Sonntag 18:30 kennt er, dass Kirk Cousins ja auch Interceptions geworfen hat, wo man sich gedacht hat, der hat eigentlich eine Menge Zeit, er hat einen guten Stand auch gehabt, das ist ja auch immer Thema Achillessehne etc. Das war auch wieder so und was mich vor allen Dingen überrascht hat, es wurde in allen Belangen nicht besser, klar gegen die Vikings Defense, das ist eine richtig gute, brauchen wir nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz ist im Passing Game wirklich gar nichts besser geworden und was ich dann auch interessant fand, ist, dass Bijan Robinson die Thematik auch insgesamt weniger Touches. Klar hat er im Laufspiel individuell mal wieder vernünftige Zahlen, aber auch das ist ja viel, viel schlechter geworden oder da kam ja nichts mehr so richtig was rum dabei gegen die Vikings.
Ja, und eigentlich Cousins, ich habe nochmal nachgeschaut und so war auch das Gefühl, weil du hast gesagt, die Vikings mit Flores, das ist eine besondere Defensive, wenn du da mal strugglest, ja, das ist anderen auch schon passiert, der war bei 8 von 38 Dropbacks unter Druck. Mhm. Also nicht wirklich viel unter Druck, hat aber dann nur 2 von 7 Pässe anbringen können. Im Moment, so wirkt es auf mich, er denkt zu viel nach, will es ganz besonders machen mit dem Wissen, im Moment läuft es nicht, alles liegt auf meinen Schultern. Dann denkt er A zu viel nach und B macht dann einfach Fehler, die ihm so wahrscheinlich nicht passieren. Ich fand sogar, dass er mit dem Wissen, dass er einen Achillessehnenriss hatte, einigermaßen mobil war, dass er kein mobiler Quarterback ist. Sollte, glaube ich, jetzt dem Letzten klar sein. Er konnte an der Center spielen, war auch ein bisschen Play-Action mit dabei. Also es war sogar mehr, als ich es gedacht hätte. Und trotzdem, diese Offensive ist so dysfunktional. Und wenn dann Bijan jetzt nur einen normalen Tag hat, kommt da halt einfach nichts. Kyle Pitts ist nicht mit eingebunden. Wenn er einen Pass bekommt, dann lässt er ihn fallen, wo man sich denkt, ist das Kyle Pitts oder gerade einer, den man vom Parkplatz geholt hat. Ich meine, ich habe deine Reaktion gesehen. Du hast ihn, glaube ich, in Fantasy.
Ja, super.
Das war zweimal relativ offensichtlich, aber es waren auch 2 klare Fehler von ihm. Das kommt natürlich auch on top. Und dann die Vikings hatten einfach einen Big Play-Tag. Darnold hat jetzt gar kein Career-Game, hat er trotzdem mit 5 Touchdown-Pässen sein statistisch bestes Spiel aller Zeiten. Aber es waren halt Jefferson und Addison, die Falcons alleine zerstört haben und dann geht es am Ende so deutlich aus und jetzt ist bei den Falcons echt Feuer unterm Dach.
Absolut, das wollte ich nämlich noch ergänzen, denn du hast die erste Hälfte angesprochen, der Pass Rush und generell die Defense für die Möglichkeiten, die wir bei den Falcons bisher in dieser Saison gesehen haben, war das soweit so in Ordnung.
Absolut.
Aber eben dann, wenn die eigene Offensive nicht mithalten kann, dann wird's halt irgendwann hinten raus kritisch und wie offen die stellenweise waren, die Kollegen Addison und Jefferson, das war auch sehr, sehr krass. Also das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, positiv für die Vikings, negativ für die Falcons. Und letzter Satz vielleicht und dann können wir auch wieder in die Zukunft blicken bald. Was ich interessant fand oder was mir persönlich am meisten aufgefallen ist, ist, egal ob clean pocket oder nicht, egal ob under pressure oder nicht, es waren, glaube ich, alleine 4, die ich jetzt im Kopf habe, Pässe dabei, die an der Defensive Line deflected wurden oder abgefangen wurden. Und das habe ich so in einem NFL-Spiel selten gesehen, so häufig. Das ist vielleicht mal einmal, vielleicht auch zweimal, passiert. Aber 4-mal, ich glaube sogar 5. Das war dann schon auch auffällig, dass man richtig gemerkt hat, der Kirk Cousins hat Stress und der ist irgendwie nervös sogar. So hat sich's angefühlt.
Ja, genau, so diese Nervosität, ich muss jetzt beweisen, ich muss es besser machen, zu viel nachdenken, dann kommt nichts Gutes bei rum. Sie haben auch sonst natürlich viele Fehler, dieser Kick-of-Return-Fumble von McLeod hat nicht weitergeholfen, die hatten 12 Strafen, fast 130 Negative Yards quasi deswegen kassiert, das ist natürlich auch nicht hilfreich und dann macht Cousins Fehler, ja, dann verlierst du bei den Vikings und jetzt kam natürlich danach dann sofort die Frage auf die Diskussion, die wir letzte Woche mit Josh Kendall von The Athletic auch so ein bisschen angesprochen haben. Ist jetzt dann irgendwann Zeit für Michael Penix? Macht's überhaupt Sinn? Oder ist es Zeit? Macht's gar keinen Sinn mehr mit Cousins? Also hochinteressant mittlerweile.
Ja, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Aus der letzten Woche hat sich an für sich nicht viel geändert.
Ja.
Leider aus Falcons Sicht. Es wird spannend, ob es wirklich besser werden würde. Weiß
aber
ich nicht.
Aber würdest du jetzt mit dem Wissen, wie das Spiel lief, würdest du Penix jetzt mal bringen, wenn du jetzt in Verantwortung bei den Falcons wärst?
Ich glaube nicht, nein, tatsächlich. Ich glaube nicht, weil da Josh Kendall, wie gesagt, aus der letzten Woche auch recht hat damit, du machst das, du verbrennst ihn jetzt vielleicht auch. Ich mahne da immer an die Situation von Bryce Young bei den Panthers, der ja eigentlich fast aus der NFL schon weggeschrieben wurde, hätte sich Andy Dalton nicht verletzt mit diesem Autounfall und er dann sich rebootet sozusagen, sonst wäre Bryce Young vielleicht auch weg. Du verheizt so einen Jungen viel zu oft. Und das sage ich ja oft, gerade die Rookies, das macht Sinn, dass die lernen. Viele Experten sagen ja, dass Penix, wenn er hinter Kirk Cousins 1 oder 2 Jahre sitzt, dass die Falcons in 1, 2, 3 Jahren richtig krass werden. Aber wenn Kirk Cousins natürlich so spielt, wird auch der Penix nicht viel lernen davon. Aber ich würde es Stand jetzt tatsächlich nicht machen, weil
ja, ich auch nicht.
So viel Druck dann auf den, muss die Saison irgendwie rumkriegen. Vielleicht kommen sie doch noch in die Playoffs als Divisionssieger, auch wenn es aktuell mit der Form überhaupt nicht danach aussieht. Und da musst du jetzt da irgendwie Augen zu und durch, glaube ich.
Genau, es ist ein Riesendruck, weil eben die Bucks jetzt vorbeigezogen sind, obwohl die Falcons den Tiebreaker eigentlich auf ihrer Seite hätten. Was mir sofort in Sinn kam, war die Situation mit Drake May bei den Patriots. Die ist aber komplett anders, weil da gab es nichts zu gewinnen. Natürlich wollen die keine Spiele verlieren, aber es gab de facto nichts zu gewinnen. Und ich war auch da schon sehr kritisch. Er hat es eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen. Du siehst aber natürlich trotzdem, dass er ein Rookie ist. Es geht aber de facto sportlich um nichts.
Ja.
Gut, für Mayo geht es vielleicht um Job, aber sportlich geht es nicht darum, den Super Bowl zu gewinnen. Bei den Falcons war ja das Mindestziel, eigentlich in die Playoffs zu kommen. Und das ist jetzt wirklich in Gefahr. Und ob du da dann Penix reinschmeißt, er selber hat gesagt, das muss er aber auch sagen, also wenn er gebraucht wird, ist er ready, dann macht er das auch. Aber ich weiß nicht, ob er ready ist. Was man jetzt so ein bisschen hören konnte die letzten Tage, macht er wohl einen guten Eindruck. Aber Josh Kendall hört gerne letzte Woche nochmal rein, hat ja auch gemeint, er ist eben auch wahrscheinlich von der Organisationssicht her noch nicht so weit, dass man jetzt da reinschmeißt. Aber ich habe jetzt auch nichts Aktuelles gehört. Wir zeichnen Mittwochnachmittag auf, dass jetzt ein Wechsel bevorsteht. Man muss auch sagen, der Head Coach hat es schon gesagt, es wird keinen Tausch geben. Also Ray Morris hat es eigentlich schon klargestellt.
Ja,
aber trotzdem ist natürlich Thema. Talk of the Town.
Ja, definitiv. Also, mal gucken. Ich glaube, da wird erstmal nichts passieren. Und vielleicht hat der Kirk Cousins ein, irgendwann muss es ja kommen, so ein Spiel, wo er wieder zurückfeuert. Ich meine, er hat ja auch schon mal 500 Yards und ein paar Touchdowns geschmissen diese Saison. Also mal schauen.
Genau, er hatte halt immer die guten Spiele gegen die Bucks.
Ja.
Das ist vielleicht problematisch.
Die spielen sie leider nicht mehr, das ist das Problem.
Jetzt gegen die Raiders, Montag. Ja. Also da muss jetzt klappen, sonst haben wir ein Problem.
Ja, Bounceback-Spiel und ansonsten, wenn es da auch schief geht, dann kann man nochmal über Penix sprechen, glaube ich.
Dann haben wir ein Problem in Atlanta.
So ist es. Ja, Probleme haben wir leider auch in unserem nächsten Part. Das ist ja leider häufig der Fall, wenn es um die neuesten Neuigkeiten in der NFL geht.
Die News.
Dann lass uns aber mit was Positivem anfangen, bevor wir zu den Weekly Injuries kommen. Also, jetzt ist ganz offiziell, die NFL kommt 2025 nach Berlin. Sie ist zurück in der Hauptstadt Anfang, Mitte der 90er. Da gab es ja schon Testspiele, keine Regular-Season-Spiele. Die Stadt, was man so hört, will wohl viel Geld investieren, 12,5 Millionen. Die NFL will investieren, 50 Millionen. Keine Ahnung, wo die 12,5 Millionen aus Berlin herkommen und ob man da nicht bessere Sachen für hätte, wenn man wirklich das Geld hätte. Du bist ja der Stadt Berlin nahe. 12,5 Millionen gab es da, glaube ich, noch nie, oder?
Nee, das ist ja utopisch. Gut, schauen wir mal. Sie werden sich schon was einfallen lassen. Vielleicht leihen sie sich von Brandenburg oder was. Keine Ahnung, mal schauen.
Potsdam zahlt das Ganze.
Ja, korrekt, ja. Nein, geile News. Vermutlich auch langfristig dann dementsprechend in der deutschen Hauptstadt im Olympiastadion. Da passen 74.000 ein bisschen rein. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, vor etlichen Wochen, kurz nach dem Munich-Game jetzt
zuletzt. Ja, wir haben die Gerüchte beim München-Spiel ja schon wahrgenommen. Dann hat Roger Goodell auch gesagt, er glaubt keinen Gerüchten, aber in dem Fall könnt ihr daran glauben. Das war schon für ihn sehr deutlich. Und was wir auch so drumherum gehört haben, war es eigentlich schon klar, dass Berlin wird und Frankfurt eben leer ausgeht, weil sie schon zwei Spiele hatten.
Ja.
Das hat die NFL, glaube ich, ein ganz gutes Schlupfloch gefunden, dass die eben zwei Spiele schon bekommen haben. Was letztes Jahr so ein Gusto war, so ein Zuckerl, ist jetzt vielleicht zum Bumerang geworden.
Absolut. Also ich freue mich da aber trotzdem sehr drauf, nicht weil es Berlin ist, weil ich da groß geworden bin, sondern auch einfach aufgrund des Olympiastadions, der Olympiaplatz davor. Ich glaube, da ist richtig viel möglich. Du hast einen weitläufigen Umlauf beim Stadion, da ist auch viel möglich, weil das ja auch immer Thema war bei der Allianz Arena, ein bisschen weiter weg vom Stadion und so, klassisches Fußballstadion, und da hast du einfach richtig Platz. Also ich glaube, da kannst du eine richtig fette, fette große Party für alle NFL-Fans machen, selbst die keine Tickets haben. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig, richtig gut werden wird, wenn auch die S-Bahn die Anreise gut hinbekommt. Und dann schauen wir mal. Wir
haben 12,9 Millionen, gar kein Problem.
Gibt's ein paar extra Züge. Nee, coole News. Schön, dass es in Deutschland weitergeht. Wir haben es ja schon irgendwie kommen sehen. Und in Berlin ist es natürlich bombastisch.
Und das Olympiastadion. Zwei Teams. Und zum Glück kommen die Giants und die Panthers nicht mehr vorbei.
Ja, wer weiß.
Hör auf.
Ich glaube ja, wenn ich mich nicht irre, und das hatten wir gerade, müssten die Falcons ja bald dran sein.
Die wären zumindest ein heißer Kandidat. Ja. Die Lions natürlich mit Amon-Ra, wenn du da marketingtechnisch in Deutschland was abgreifen willst. Aber lassen wir uns überraschen, das wird dann demnächst sicherlich auch dann, was heißt demnächst, bis zum Spielplan ist noch ein bisschen Zeit. Wir haben erst Dezember.
Genau so ist es.
Machen wir weiter.
Spannend. Ja, gerne.
Und zwar aus deutscher Sicht nochmal eine News, nämlich der O-Liner Leander Wiegandt ist im International Pathway Program 2025 mit dabei. Der spielt aktuell bei den Munich Ravens und durch diesen Weg im IPP hat er die Chance als Free Agent oder du hast ja als IPP-Teilnehmer auch die Chance im Draft gezogen zu werden, halt dann in die NFL zu kommen. Jakob Johnson hat das hinbekommen als Free Agent, David Bader hat das hinbekommen. Du kennst Leander Wiegandt, ich kenne ihn nicht wirklich, du kennst ihn so ein bisschen, du kannst uns, glaube ich, mehr dazu sagen.
Ja, Offensive Lineman habe ich durch die European League of Football bei den Kollegen kennengelernt, die ich ja kommentiert habe, jetzt auch letzten Sommer. Champion mit Ryan Fire geworden, also da war die O-Line schon immer richtig, richtig gut, das war eine sehr gute Unit, gut gecoacht natürlich auch. Er ist ein junger Kerl, der sich da wirklich reinarbeitet und jetzt auch, glaube ich, eine Menge gelernt hat, wie so ziemlich alle Offensive Linemen der Munich Ravens. Da war ja Joe Thomas jetzt als Berater, als auch O-Line-Coach da, das darf man auch nicht vergessen, ehemaliger Pro Bowl Offensive Lineman, unter anderem der Cleveland Browns. Und ich finde es sehr spannend, weil er bringt Masse mit, er hat eine gewisse Beweglichkeit. Könnte mir durchaus vorstellen, dass der es schafft. Und die Offensive Linemen sind ja nicht mehr alle in der NFL nur noch richtig fette Klötze. Da hast du immer so zwei, drei, aber du musst auch mittlerweile eine gewisse Agilität mitbringen, weil auch die Defensive Linemen auf der anderen Seite viel, viel athletischer und muskulöser geworden sind, finde ich, in den letzten 5 Jahren alleine. Und ich glaube, das kann der leisten. Also ich bin da sehr gespannt, wo die Reise hingehen wird für Leander.
Ja, drück mir die Daumen, dass er das auch schafft, dass der Weg in die NFL geht. Und dann kommen wir zu den Verletzungen, oder? Wir zählen jetzt nicht alle auf, das würde zu weit führen, aber so ein paar, die schon rausstechen und eine, die richtig wehtut, bei den Cowboys, Linebacker, DeMarvion Overshown war wahrscheinlich mit die positivste Erscheinung in der schwierigen Cowboys-Saison. Da ist das komplette Knie kaputt, der muss jetzt operiert werden. Da geht's wahrscheinlich jetzt im Moment erstmal drum, dass er dann 2025 irgendwann wieder zurückkommen wird. Jetzt haben wir Dezember, halbes Jahr mindestens mal raus, würde ich jetzt mal mit meinem nicht vorhandenen Ärztewissen behaupten. Also da ist ganze Knie kaputt. Heftig, heftige Nummer. Hat mich ein bisschen schockiert, muss ich zugeben, als ich dann die Diagnose gelesen habe, dass eigentlich jedes Band da kaputt ist im Knie, das es gibt.
Korrekt, ich wollte es gerade sagen, um das in Relation zu setzen, vielleicht auch für euch, ihr erinnert euch an die Nick Chubb-Verletzung,
genau,
da ist es auch das komplette Knie kaputt, da waren aber zwei Bänder weniger betroffen, so blöd es jetzt klingen mag. Und bei Overshown ist es wirklich alles, also sowohl die Außen-Innenband als auch Kreuzband, Meniskus, glaube ich, nur zum Teil, die Patella sehen jetzt leicht betroffen. Und am Ende des Tages haben auch schon viele gesagt, es könnte sich sogar so ziehen, weil wir ja schon Mitte Dezember haben, dass er für die 2025er Saison auch noch komplett ausfällt.
Ja.
Und dann erst wieder 2026, heißt in den Minicamps, das erste Mal wieder auftribbelt. Also das ist wirklich sehr bitter, so eine Verletzung am Ende einer Saison zu bekommen, in der wir uns ja befinden. In Woche 15 oder Vorwoche 15 kann man ihm nur das Beste wünschen, weil ich fand, der hat auch einen richtig coolen Eindruck gemacht. Auf dem Feld als auch daneben, ist schon echt heftig, ja.
Genau, Ausfallzeit sagt man immer so, kann so ein halbes Jahr sein, plus dann dauert es oftmals auch ein halbes Jahr, bis du wieder zurück bist und dann wäre ein Jahr vorbei und dann ist die 25er Saison auch vorbei. Also, Daumen sind auch da gedrückt, dass er das irgendwie wegstecken kann. Bei Nick Chubb haben wir es ja gesehen, das funktioniert, aber schon herber Schlag für ihn persönlich einfach, weil bei den Cowboys geht es nicht mehr um so viel sportlich, aber das tut extrem weh. Bei den Bucks haben wir schon gehört, der Konkurrent der Falcons geht's noch ein bisschen mehr. Das ist ein Ausfall, der wieder weh tut. Antoine Winfield hat's mal wieder erwischt. Der Safety hat sich auch am Knie verletzt. Laut dem Head Coach Todd Bowles ist er mehrere Wochen raus, was auch immer das bedeuten mag. Aber ist natürlich ein heftiger Rückschlag im Playoff-Rennen, im Kampf um die Playoffs für die Bucks.
Der Captain Winfield aus der Secondary, der da ganz wichtige Rolle spielt für die komplette Unit dort hinten, definitiv. Sportlich nicht mehr ganz so relevant, aber trotzdem eine blöde Verletzung bei den Las Vegas Raiders. Quarterback Aiden O'Connell jetzt mit einer Knieverletzung, mit einem Knochenmarködem, ist jetzt auch raus, auch für die Saison. Der war ja schon angeschlagen mit der Hand, beziehungsweise mit dem Daumen, dann auch eine Schulterverletzung. Jetzt fällt er aus bei einer Szene, wo ich gedacht habe, das sah ja gar nicht so schlimm aus, aber da war da dann schon vielleicht auch ein bisschen was im Vorfeld kaputt. Ist bitter, die Raiders und die Quarterback-Situation, das bleibt dann also auch vermutlich über die Offseason ein großes Fragezeichen, wenn die Jungs entweder verletzt sind oder nicht performt haben.
Ja, da wird im Draft ein Quarterback dann nach Las Vegas kommen, da können wir schwer von ausgehen. Vielleicht noch ein anderer Quarterback, weil bei dem sah es schon nicht gut aus, wie er durch die Luft geflogen ist. Derek Carr hat sich die Hand gebrochen, das dürfte dann auch das Saison aus bedeuten. Die linke Hand, nicht die Wurfhand, aber trotzdem eben gebrochene Hand. Das war so ein Play, da wird er im Nachhinein auch sagen, hätte ich wohl lieber sein lassen, wo er da drüber springt und dann wirklich mit dem Oberkörper eigentlich landet, plus eben Hand. Also sah auch nicht gut aus.
Nee, überhaupt nicht. Aber ne, diese Millisekunden, das ist dann auch nicht immer so einfach.
Tja.
Leider, ja. Und dann haben wir noch einer der Running Back der Carolina Panthers, Jonathan Brooks, hat sich im gleichen Knie, im rechten Knie, erneut das Kreuzband gerissen. Das hat er ja schon mal gehabt, diese Verletzung. Ich weiß nicht, ob das das vordere oder hintere ist. Soweit war jetzt das nicht aufgelistet, ob das auch das ist, was repariert wurde tatsächlich. Aber auf jeden Fall ist das rechte Knie wieder betroffen. Im Kreuzband war es auch sehr, sehr bitter.
Ja, Jonathan Brooks kam ja erst wieder zurück und jetzt ist er wieder raus. Das mal so als kleines Update mit den Schlüsselverletzungen, blöder Ausdruck, aber die sicherlich ins Auge stechen. Dann will ich dir noch eine Frage stellen, weil mich hat diese Leistung von Patrick Mahomes mit den Chiefs gegen die Chargers, Sunday Night Football, es hat mich mal wieder echt staunen lassen. So ein kleines bisschen, wollen wir es nicht zu ausführlich machen, weil es könnte auch einfach eine Stunde dauern, aber das MVP-Rennen in der NFL. Ich muss zugeben, bei mir war Patrick Mahomes nicht mit dabei auf meiner Shortlist. Mittlerweile muss ich echt sagen, auch nach dem Spiel wieder, du kommst an dem fast nicht vorbei, auch wenn die Zahlen jetzt nicht genial sind, aber einfach der Eye-Test, wenn du ihn spielen siehst und was er für dieses Team bedeutet, ist er eigentlich der most valuable player.
Ja, das sage ich ja ganz oft, dass es nicht immer nur um die Zahlen geht, dass ich mir auch oft wünsche, dass es vielleicht auch Spieler sind, die nicht nur bei einem brutalen Winning-Record-Team spielen, sondern die halt einfach, wo man klar erkennt, der hat natürlich auch gute Statistiken aufgelegt, aber ist ganz wichtig für dieses Team, weil ohne den wird es nicht gehen. Und da gebe ich dir so ein Stück weit auch recht. Wobei ich die erste Hälfte der Saison sehe, da hat Mahomes auch schon durchaus wilde Dinger gemacht. Da wurde er tatsächlich mal für das, wofür er bekannt wurde, Magic Mahomes und wilde Würfe nehmen, die immer angekommen sind, gefühlt auch zu Tyreek Hill-Zeiten und sowas. Da wurde er jetzt am Anfang der Saison bestraft, finde ich. Das muss man mit im Hinterkopf behalten, aber ich bin da bei dir, dass man sagt, gefühlt, wenn Patrick Mahomes und die Chiefs dann mit der Offensive auf dem Platz stehen, haben die immer eine Antwort. Das ist der am häufigsten gesagte Satz, den ich sage über die Saison, aber natürlich auch und vor allen Dingen bei Third Downs. Immer bei wichtigen Downs, zu wichtigen Momenten total abgeliefert und die gewinnen dann einfach diese Spiele. Das war mal wieder ein One-Score-Game, den Spruch, ein Pferd muss nur so springen, wie es muss, kann ich in dem Zusammenhang nicht mehr hören, weil das ist dann am Ende des Tages eine klare Qualität, mentale Qualität, das zu liefern, was wichtig ist. Und auch wenn es am Ende nur wieder 210 Passing Yards waren, in Anführungsstrichen nur, nur einen Touchdown. Er ist zweimal auch wieder gescrambled in einer Situation, wo es wirklich wichtig war, wo er dann einmal Zweiter und manageable gemacht hat, einmal sogar einen First Down geholt hat.
Ja, dieser das bei Zweiter und stark, 8 war es, wo er scrambled zum neuen First Down. Das kann nicht jeder, das können nicht so viele in der NFL, muss man echt sagen. Und er scrambled auch weniger als letztes Jahr, aber wenn das halt macht, sind es wirklich immer gute und wichtige Scrambles. Dieser letzte Pass aus dem Two-Minute-Warning raus für Kelce, was dann quasi ja das Spiel entschieden hat, weil dann nur noch das Field Goal vonnöten war, quasi der Lions Weg zum Sieg. Ich bin im Moment, also ich habe bei dem Buchmann mal nachgeschaut, ich glaube der Frontrunner, und der hätte es auch verdient, ist Josh Allen, der stellt Woche für Woche irgendwie neue Rekorde auf, da gegen die Niners als 7. Spieler in der Super Bowl Ära überhaupt mit Passing Touchdown, Rushing Touchdown, Receiving Touchdown, jetzt gegen die Rams der erste Spieler mit 3 Passing Touchdowns und 3 Rushing Touchdowns, hat das Spiel aber verloren.
Ja, aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Oh. Ich habe es aber nicht recherchiert. Wie oft war Josh Allen ab Woche 13, 14, 15 der Favorit auf den MVP-Titel? Das ist ja gefühlt jedes Jahr so gewesen. Auch wenn er diese Saison viel weniger Turnover hat.
Nee, war es nicht immer so, dass er bis Woche 13 oder 12 war und dann ist er abgefallen?
Genau. Immer so ab diesem Moment. Jetzt sind wir vor Woche 15. Okay, wow, er hat es eine Woche weiter geschafft. Aber du verstehst, was ich meine. Und ich finde es auch, dass er es brutal verdient hat, weil ich finde, Josh Allen als, kommen wir übrigens ja später noch drauf, weil das Duell gegen die Lions natürlich auch Thema sein wird. Aber rein auf Josh Allen bezogen, du hast es gerade gesagt, wieder mal einen Rekord aufgestellt. Der hat über 420 Rushing Yards, der läuft, wenn es sein muss, der hat einen Haufen Touchdowns in total. Das ist ein MVP, weil Josh Allen die Offensive immer in Bewegung hält, auch wenn man das Spiel dann mal verliert. Aber ich finde, der ist aktuell für mich persönlich im MVP-Rennen klar weiter vorne als Mahomes, weil beide auf einer Stufe die Offensive immer in Gang halten, immer Antworten finden, immer die Plays extenden oder auch First Downs holen. Aber bei Josh Allen kommt halt die Statistik dazu.
Ja, vor dem Spiel, vor Woche 14 hätte ich dir dazu gestimmt. Mahomes hat mich da einfach wieder, das ist brutal. Also Josh Allen ist auch mein Favorit, nicht falsch verstehen, weil der spielt ein Bombenjahr und da ist ein Kincaid verletzt, da ist ein, Coleman verletzt. Also der muss auch auf gute Spieler verzichten und hat keinen richtig guten Supporting-Cast. Das hat Mahomes auch nicht wirklich, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Da war halt dann auch ein Rice komplett raus, ein Pacheco war lange raus. Also das sind eigentlich so ein bisschen ähnliche Voraussetzungen. Lamar Jackson spielt auch eine tolle Saison. Der hat halt Derrick Henry. Saquon Barkley ist halt kein Quarterback, spielt auch ein super Jahr. Wenn es McCaffrey letztes Jahr nicht bekommen hat, kann ich es nicht sehen, dass es ein Nicht-Quarterback dieses Jahr bekommt. Sag ich dir ganz ehrlich.
Das muss man immer im Hinterkopf halten, letztes Jahr.
Und das soll überhaupt nicht gegen Saquon Barkley sein.
Nein,
das
ist ein super
Jahr. Aber wenn es letztes Jahr CMC nicht geschafft hat, sehe ich keinen Grund, dieses Jahr einem Nicht-Quarterback den MVP-Titel zu geben. Und für mich war es Allen klar, aber wenn Mahomes es noch zweimal so macht, ist, glaube ich, wirklich Patrick Mahomes bei mir vorne. Es ist einfach beeindruckend. Du kannst noch so ein schlechtes, in Anführungszeichen, Spiel haben. Hat jetzt keine schlechten Spiele, weil gerade zu Saisonbeginn waren Interceptions dabei, wo du am Fernseher denkst, warte mal, ist das Patrick Mahomes? Was macht der da? Sowas macht der eigentlich nicht. Aber sie haben diese One-Score-Games und da ist ein großer Faktor, dass Mahomes das immer irgendwie regelt. Und die Defense hat abgebaut. Ich habe mal nachgeschaut, seit Woche 8 sind die nach EPA insgesamt nur noch Platz 27, haben große Probleme in der Passing-Defense. Sprich, das ist auch nicht mehr der Faktor, wie es letztes Jahr zum Beispiel war. Also eigentlich ist wirklich Mahomes, der dieses Team alleine schultert. Das ist krass und das nervt wahrscheinlich alle, die keine Chiefs-Fans sind. Aber man muss es neidlos anerkennen.
Ja, und das ist genau die Definition eines MVPs.
Genau,
was du als letztes gerade gesagt hast.
Ja. Es ist nicht per se der beste Spieler der Liga. Das ist wahrscheinlich immer Mahomes aktuell.
Ja.
Es ist der Most Valuable Player. Nimmst du Allen aus dem Team raus? Klar, es ist kein gutes Team. Nimmst du Mahomes raus, weiß nicht, wie sie ein Spiel gewinnen. Nimmst du Lamar bei den Ravens raus, gewinnen sie auch deutlich weniger Spiele, aber mit Henry kannst du wahrscheinlich auch noch Spiele gewinnen. Mit einem schlechteren Quarterback. Das ist schon krass, also puh.
Und das ist ja genau das, was wir letztes Jahr hatten, weil Christian McCaffrey, wenn du den rausnimmst, haben wir alle gesagt, bei den 49ers, da wird's dann auch schwierig, ne? Deswegen war der lange im, hat sich jetzt ein bisschen in die andere Richtung entwickelt, aber grundsätzlich ja, verlieren sie die Spiele dann, ja. Deswegen, aber ich finde es trotzdem auch interessant, also ich weiß nicht, was ihr auch gerne, schreibt uns gerne, welcher MVP für euch interessant ist. Jalen Hurts natürlich auch rein statistisch und weil sie viele Spiele gewinnen, noch immer zu nennen, aber auch da.
Würde ich Goff vorne ransetzen.
Ja, Goff noch, der hat natürlich auch absolute Berechtigung. Einer, der mir ein bisschen leid tut, ist Joe Burrow. Der hat leider keine Berechtigung.
Ja, da ist halt der Rekord dann zu schlecht, das stimmt
aber,
schon.
Aber auch da, wenn Joe Burrow da nicht Quarterback spielt, dann sieht es vielleicht noch schlecht aus. Jetzt wollte ich gerade sagen,
stimmt, aber
sie wenig Spiele, aber die haben sie auch trotzdem nicht gewonnen.
Burrow hat das Zeug dazu, aber der Rekord muss schon irgendwie stimmen. Du kannst nicht bei einem Team sein und sagen, ey, wenn ich dich rausnehme, was da, verlierst du noch mehr? Ja gut, wenn du verlierst, verlierst du, also egal mit wem. Aber stimmt, der hätte auch einen Case, wenn der einfach einen besseren Rekord hätte. Nee, gerne eure Meinung. Ich kann schon mal ein bisschen teasern. Am Sonntag wird es die Frage auch nochmal geben. wer für euch MVP ist. Schreibt es uns jetzt gerne oder hebt es euch auf und macht dann am Sonntag mit in der Endzone, wenn die Frage nochmal aufkommt. Wird nicht überraschend sein, die Frage, die da kommen wird.
So sieht's aus. Eins, was auch Teil der Endzone sein wird, worauf ich mich sehr freue, das anzugucken, wird unser Spiel der Woche werden. Die Buffalo Bills gegen die Detroit Lions. Ein richtiger, richtiger Kracher. Zwei Teams, die in den Playoffs stehen und damit zurecht.
Game of the Week.
Genau, wir müssen noch dazu sagen, Flo, es ist auch unser Einzelspiel, wenn ich keinen Blödsinn erzähle. Stimmt, also ihr könnt es in der Endzone, in der Konferenz sehen, aber natürlich auch als Einzelspiel. Sonntag 22.25 Uhr und es fühlt sich so ein bisschen wie ein vorgezogener Super Bowl an, oder? Jetzt muss man sagen, die Bills haben letzte Woche verloren gegen die Rams. Das war so ein kleiner Stimmungskiller, weil wenn die da auch mit Musik reingekommen wären, dann wären schon zwei Teams mit einem brutalen Run gewesen. Sollte es aber nicht wirklich schmälern, glaube ich, oder?
Nee, absolut nicht. Und ehrlich gesagt, als wir uns dazu entschieden haben, das als Game of the Week zu betiteln, habe ich mir das Gleiche gedacht. Wenn man recherchiert, sieht man auch überall, ja, Super Bowl Matchup. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich das alles mal anguckt, dann sind beide Teams, ja, du hast gerade gesagt, die Bills letzte Woche verloren, aber beide Teams in allen Bereichen einfach übelst gut aufgestellt, dass man echt sich schwer tut, so ging es mir zumindest, zu sagen, was ist das Zünglein an der Waage, dass Team A oder B gewinnt? Das ist für mich echt schwer zu sagen, bin ich ehrlich. Und das Einzige, was ich finde, ist, und da sind wir wieder bei ihm.
Sollen wir es auf drei sagen? Nee, es ist was anderes. Ich wollte Verletzungen sagen, du wolltest was anderes sagen. Wenn du anfängst bei ihm.
Eins, zwei, drei.
Verletzungen.
Josh Allen.
Okay. Hat perfekt geklappt.
Ja, perfekt. Verletzungen sind ein Thema, kommen wir gleich zu, hätte ich eh nochmal auch auf dem Schirm gehabt. aber Josh Allen, und das meine ich damit einfach, das, was wir gerade eben schon gesagt haben, im Laufspiel, im Play-Calling der Buffalo Bills, wenn Quarterback-Draws kommen, wenn er extended, das habe ich das Gefühl, dass er das besser macht als Goff. Das ist aber auch nicht die Identität der Detroit Lions. Und das ist das, warum ich sage, dass die Lions Secondary damit, glaube ich, die tatsächlich ein sehr hohes Niveau hatte, aber finde ich persönlich, Branch etc. so ein bisschen auch mal Spiele hatte, wo sie abgebaut haben, mit einem Josh Allen aus der Pocket Play Action, vielleicht auch scrambled oder gecallte Quarterback-Läufe, Probleme bekommen könnten. Das ist für mich so das Thema, wo ich sage, da könnten die Bills einen Vorteil haben.
Unsere zwei Aussagen waren jetzt zwar nicht gleich, also Josh Allen und Verletzungen sind meines Wissens nicht derselbe Ausdruck, aber es ist gar nicht so weit von entfernt, weil das war auch so die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich war also wirklich positiv überrascht, was die Lions gegen die Packers gemacht haben mit diesem angeschlagenen Pass-Rush, Lee McNeil, Reader, wann hatten wir Pascal und Wusurike, die verletzt waren oder im Spiel verletzt haben, und da war wirklich immer Next Man Up. Das ist ja auch so ein bisschen eine Floskel dann, aber bei denen wird das wirklich gelebt. Und ich hatte es ja kommentiert mit Arik, weil Thursday Night Football, Arik Bredendick, der dann einen guten Punkt hatte. Die Frage ist, wie lang können sie das kräftemäßig aushalten? Und sie haben es wahnsinnig lange ausgehalten. Also ich fand jetzt nicht, dass Jordan Love ein exorbitant gutes Spiel hat. Ich glaube nur gegen Josh Allen wird es noch kräftezehrender sein und wird es noch heftiger sein. Die sind alle noch questionable. Wenn wir aufnehmen, können wir es noch nicht sagen. Da werden, glaube ich, nicht alle mit dabei sein. Das würde mich wundern. Aber nur Za'Darius Smith, dass der dauerhaft Druck auf Allen macht, dafür ist er halt ein zu guter Scrambler. Dazu kann er viel zu viel Sachen kreieren, wenn er auch eine clean Pocket hat. Er macht dieses Jahr deutlich weniger Fehler. Also er hat erst 5 Interceptions. Das war ja schon immer so der Kritikpunkt Nummer 1. Den hat er dieses Jahr nicht wirklich. Haben überhaupt erst 7 Giveaways, die zweitwenigsten, nur die Chargers, die haben 6 Giveaways. Also da könnte es für die Lions, die ja auch manchmal so Ballhawk sind, vielleicht gar nicht so viel zu holen geben. Dann kann er scramblen. Josh Allen, das hast du angesprochen, ist eine Qualität. Wenn er eine saubere Pocket hat, spielt er wirklich richtig gut. 17 Touchdown-Pässe schon bei 3 Interceptions. Also das ist ein ganz ordentliches Ratio. Und das ist so für mich auch das Matchup, wo ich sage, können wir jetzt noch nicht final beurteilen, wer da alles mit dabei ist. Aber das wird schwieriger als gegen die Packers. Weil da wird irgendwann die Kraft wird da ausgehen. Ja. Vor allem, weil es das zweite Spiel dann ist, auch wenn es 1,5 Wochen Pause waren.
Absolut. Und das ist genau das, weil ich mir das auch nochmal aufgeschrieben habe. Du hast es gerade angerissen, Turnover. Das entscheidet am Ende des Tages häufig Footballspiele, keine Frage. Das sagt man als Experte oder sowas immer gern, aber am Ende ist es irgendwo logisch.
Am Ende schauen wir immer auf die Zahlen nochmal, oder? Was entscheidend war. Falcons.
Ja, aber auch Jared Goff schon Spiele gehabt mit mehreren Interceptions. 5 Stück, glaube ich, waren es, ne? Einmal.
5 wenn gegen ich die Texans, ja.
Ja, genau. Trotzdem aber das Ding noch gewuppt. Und das zeigt ja dann auch die Qualität von Detroit Lions. Was ich aber sagen will, ist, die Bills 14 Interceptions mit der Defense, die Lions 13 Interceptions. Also da auch auf Augenhöhe. Und das finde ich spannend bei den Lions, weil die auch eine gewisse Rotation, auch verletzungsbedingt, immer wieder vor allen Dingen in der Secondary hatten. So, und bin gespannt, ob Josh Allen, wir haben es gerade gesagt, im Dezember dann mal wieder so ein bisschen abfällt, ob das dann aber doch wieder etwas wird, weil sie zu viel extenden oder weil sie zu viel wollen, dass dann die Lions Secondary dazuschlagen kann. Auf der anderen Seite ganz genauso. Nur habe ich so das Gefühl, wenn wir jetzt mal das Passing-Game beide betrachten, das war jetzt ja so mein Punkt, Interceptions auf beiden Seiten, dass aber die Lions, und da sind dann, und das ist das genau, warum ich mich so schwer tue, für mich dann doch wieder mehr Favorit sind, weil die halt einfach mit dem Laufspiel einfach viel krasser antworten können als die Bills. James Cook, cool, in allen Ehren, auch als Screen-Passer, auch als Receiving Back, alles top. Josh Allen, Quarterback-Draws, alles top. Aber wenn es drauf ankommt, laufen die Lions diese Saison über jeden Gegner drüber. Dann das ist callen das, ja, die viermal in Folge Montgomery und schaffen da 37 Yards. So, und das ist halt, finde ich, wo dann die Lions wieder die Nase vorne haben. Deswegen, ihr merkt, oder du merkst, ich tue mich da ein bisschen schwer.
Vor allem haben wir jetzt so ein bisschen die Blaupause gesehen bei den Bills gegen die Rams. Das ist eine elitäre Offense, die einen guten Runner haben mit Kyren Williams. Dann natürlich die zwei verrückten Receiver, die einfach ein Spiel alleine entscheiden können. Die Lions sind ein bisschen anders aufgestellt, aber haben die Qualität ja auch, über dich drüber zu gehen und drüber zu rennen. Das ist oft genug passiert. Und da glaube ich auch, dass Montgomery und Gibbs einen guten Tag haben können. Gibbs hat 30 Runs mit mindestens 10 Yards. Da ist nur Barkley noch besser, weil der Typ ja eh, wie gesagt, ist in der MVP-Konversation dabei, nicht zu Unrecht. Und was man bei den Bills sagen muss, das hängt auch mit der Secondary, mit den Safeties zusammen, gerade mit Damar Hamlin. Die haben da Probleme, solche Läufe, Big Plays, dann zu stoppen. Und wer steht da für Big Plays? Mhm. Ja, die Detroit Lions, wie keine andere Mannschaft. Mhm. Und Gibbs kannst du eben ins Passspiel auch noch mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, ein gutes Matchup. Die Bills lassen die drittmeisten Receiving Yards von Running Backs zu. Also es klingt für Gibbs eigentlich nach einem fantastischen Tag, und wenn der mal ein bisschen Pause braucht, kommt Montgomery, der dich in den Boden stapft.
Ja.
Das ist schon eine gefährliche Kombo, wo ich echt Probleme für die Bills sehe. Auf der anderen Seite traue ich ihnen halt zu, wie wir es gerade schon gehört haben, offensiv halt trotzdem auch mitzuhalten.
Das auf jeden Fall.
Es könnte so ein Rams-Spiel wieder werden, dass wir 40 plus Punkte auf beiden Seiten haben.
Ja, am Ende entscheidet vielleicht wirklich ein Turnover oder ein wichtiger Sack. Da bin ich auch mal gespannt. Aber ich gehe da komplett mit. Ich habe da auch eher das Gefühl, dass da die Lions mit der Offense besser antworten können als die Bills. Die Defensiven sehe ich tatsächlich da grundsätzlich auf Augenhöhe, auch wenn bei den Lions halt viele Verletzte sind. Aber die haben es ja trotzdem gut gemacht. Da waren ja, glaube ich, vor dem letzten Spiel 5 alleine aus dem Defensive Line Paket und Linebacker fraglich oder schon raus. Also dafür war es echt gut.
Dann ist ja im Spiel, korrigiere mich, ist schon lange wieder her, Brian Branch mit, was waren es, Krämpfen musste raus. Ja. Also mehr Rückschläge kannst du eigentlich nicht bekommen, vor dem Spiel, in dem Spiel. Das war schon krass.
Aber glaubst du, welche Defense, Verletzungen hin oder her, kann mit der größten Qualität der gegnerischen Offensive, Josh Allen Plays und bei den Lions das Laufspiel, besser umgehen? Oder anders gefragt, wer kriegt einen besseren Pass-Rush auch hin? Weil ich glaube, das ist dann auch entscheidend.
Das ist ein guter Punkt. Also Lions nochmal, hängt von den fitten Spielern ab. Und bei den Bills ist es ja kein schlechter Pass-Rush, aber eben auch kein überragender Pass-Rush. Ich glaube, das ist so ein absolut grundsolides Mittelfeld, was Sex anbelangt, was Pressure Rate anbelangt. Da sind sie halt im Mittelfeld der NFL, ist überhaupt nicht schlimm. Du hast halt Rousseau, der raussticht, aber auf der anderen Seite hast du eine Top-O-Line. Und da mag zwar auch mal einer ausfallen mit Taylor Decker, macht aber bei denen irgendwie, er macht halt irgendwie nicht viel aus, weil sie trotzdem immer noch so viel Qualität haben. Und Jared Goff, der war jetzt gegen die Packers, die ich jetzt ähnlich einschätzen würde, was die Qualität des Pass Rushes anbelangt, bei 28% seiner Dropbacks war unter Druck. Da hat er gar nicht so viele Yards jetzt geworfen, aber trotzdem waren 2 Touchdown-Pässe mit dabei, weil die halt auch gar nicht so viel übers Feld mit einem Passspiel marschieren müssen, rein theoretisch. Mhm. Und wenn er eine cleane Pocket hat, Goff, dann wird's halt, oder kann's bitter werden. Da hat er die höchste Completion Percentage von allen Spielern in der NFL, und das kann durchaus öfter mal passieren. O-Line, Lions, Pass Rush, Bills, bin ich bei der O-Line. Auch wenn Decker wieder ausfallen sollte, finde ich schon, dass da das Matchup für die Lions spricht.
Absolut, vor allen Dingen auch, wenn man immer guckt, wie viel RPOs auch die Lions dann callen, die dann auch in Play-Action eventuell münden. Das heißt, das ist dann eben sehr schwer zu verteidigen, das sage ich ganz oft. Und Jared Goff, der, ja, das tut ihnen einfach gut, dass der gar nicht unter Druck sein muss, im Sinne von, wir müssen jetzt 4-5 Mal in Führung passen,
aber
wir
noch rüberlaufen müssen. Passing Yards, um ein Spiel gewinnen zu können, wie ein Joe Burrow das braucht.
Haben wir schon oft gesehen, da reichen 15 von 15 angekommenen Pässen mit einer 100%-Quote, das war, glaube ich, Woche 6 oder sowas, jetzt mal einfach ins Blaue gesagt, und auch unter 200 Yards auch schon ein paar Mal, aber es tut ihnen halt gut. Jared Goff ist einer, der gute Entscheidungen trifft. im Passing Game, finde ich, in dieser Saison. Ja,
absolut.
Und wenn du dann diese Unterstützung von deinen beiden Running Backs hast, dann machst du das halt einfach punktuell, gezielt, situativ. Und da sind die Lions halt echt schwer zu verteidigen. Und deswegen, obwohl ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, der Unterschied wird Josh Allen sein, bin ich mit all dem bei 51% bei den Detroit Lions. Oder lass es 55% sein vielleicht.
Ich bin ja mal gespannt bei Goff. Buffalo spielt wahnsinnig viel Zone-Coverage. Ob er da vielleicht geknackt werden kann, das muss die Hoffnung von dem Bills sein, weil Druck vom Pass-Rush, habe ich ja gerade ausgeführt, erwarte ich jetzt nicht in so großer Stückzahl. Ja, ich bin schon auch wahrscheinlich dann, wenn wir bei deinen Zahlen bleiben, 51% für die Lions. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn, vielleicht war das für Buffalo gar nicht schlecht, das Spiel verloren zu haben, um jetzt ein bisschen wütender daherzukommen. Vielleicht so ein kleiner Warnschuss nach dem Niners-Spiel, ey, das war auf Schnee, da war vielleicht auch noch nicht alles Gold, was geglänzt hat, weil man halt auch nicht alles sehen konnte, aus verschiedenen Umständen heraus. Einen letzten Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich probiere es ein letztes Mal in dieser Saison, dann halte ich wirklich meine Klappe. Ist es das Breakout-Spiel von Amari Cooper? Ich probiere es ein letztes Mal. Der hatte ein gutes Spiel gegen die Rams. 95 Receiving Yards. Das geht besser. Und die Lions lassen schon was zu für Wide Receiver. Vielleicht, jetzt hat er so ein erstes gutes Spiel gehabt, vielleicht kommt jetzt dieses Breakout-Spiel. Weil ich glaube, für James Cook wird es ein schwieriges Spiel werden. Und dann braucht Josh Allen jemand anderen, der halt nicht Cook heißt. Und was mit Coleman ist, mit Kincaid, können wir heute auch noch nicht sagen. Dann fällt mir halt Amari Cooper ein.
Aber ich
neben Shakir natürlich.
Witzig, dass du das sagst, weil ich wollte auch noch sagen, ich habe noch einen letzten Punkt und das ist Khalil Shakir.
Ja, der spielt geil.
So, der spielt geil, aber was mir krass aufgefallen ist in diesem 42-44 gegen Los Angeles Rams, da hatte er gut einen Touchdown, glaube ich, über 51 Yards waren es oder sowas, da sind wir wieder bei der 51, gehabt. Der wurde vorher eigentlich, und das sage ich auch Woche für Woche, privat oder auch hier, immer nur in Screens oder in kurzen Pässen eingesetzt. Der macht immer einiges an Yards und zwar nicht jetzt irgendwie 19, wo der sagt, boah, krass, Yards after Catch ist der aber vorne mit dabei. Nee, 3-4, aber immer zum First Down. Der ist so ein verlässliches Target für Josh Allen im Screen, im Wide Receiver Screen Game, als auch über den Slot in Medium Reichweite etc. Und jetzt hat er aber auch eben 2-3 Plays gehabt, die darüber hinausgegangen sind, plus diesen 50-Yard-Touchdown. Ja. Und ich glaube, Shakir könnte gemeinsam mit Josh Allen genau das sein, was ich eingangs gesagt habe, den Detroit Lions richtig wehtun, wenn der wieder variabler eingesetzt wird. Amari Cooper, bin ich ehrlich, fand ich schon immer ein geiler Typ. Immer schon ein geiler Receiver. Der hat entweder Hop oder Top. Ich weiß nicht, ob das diese Woche
ein Breakout-Game ist. Ich weiß es auch nicht. Ich will es nur mal gesagt haben, sonst gehen mir die Optionen aus
an Spielen. Ja, total. Aber ja, am Ende des Tages, wenn die Lions den Shakir ein bisschen in Schach halten können, eben mit diesen im Slot oder ihn vielleicht auch nur bei 3-4 Yards pro Catch halten können am Ende des Tages in der ersten Hälfte, dann muss der Amari Cooper ein Breakout-Game haben, dann muss da mehr kommen.
Also die Rams konnten es nicht, der hatte 21,2 Yards im Average, 106 Receiving Yards, du hast gesagt, also ja, der spielt eine Breakout-Season, nicht ein Breakout-Game, wie es bei Cooper vielleicht war, sondern eine Breakout-Season.
Absolut.
Nee, können wir uns drauf freuen. Also Sonntag 22.25 Uhr als Einzelspiel oder als Teil der NFL Endzone ist eh ein geiler später Slot. Also die späten Spiele, es gibt kein mittleres Spiel, 22.05 Uhr, fünf Spiele um 22.25 Uhr und da geht's eigentlich bei allen um was. Da kommen wir jetzt auch noch zu einem Spiel, denn wir haben das Duell AFC gegen NFC und schauen jetzt mal kurz noch in die AFC rein, denn da könnte es unter Umständen erste Entscheidungen geben. Wir haben das Duell Miami Dolphins bei den Houston Texans. Wenn die Texans, die aus der Bye Week kommen, gewinnen, sind sie Divisionssieger. Wenn gleichzeitig dann später, da sind wir eben im späten Slot, die Colts bei den Broncos verlieren, dann wären die Texans Divisionssieger und wären damit auch logischerweise in den Playoffs mit dabei. Dementsprechend so gesehen eine gute Ausgangsposition für Houston. Aber wenn wir es mal umgekehrt uns anschauen, wenn die Texans das verlieren, was jetzt nicht unmöglich ist, und die Colts das gewinnen, dann wäre Houston bei 8-6 und Indy bei 7-7. Tiebreaker gehört aber den Texans. Trotzdem, die AFC South wäre dann wieder zumindest offener.
Und das Witzige an der Sache ist ja, dass der Gegner der Colts, die den Broncos sind, die aktuell Platz 7 in der AFC sind. Das heißt, das wird auch vielleicht für die Texans oder Colts dann noch spannend werden, um den Wildcard-Spot zu bekommen, wenn du nicht Divisionssieger wirst. Also das ist quasi so ein Dreiervergleich, den wir haben diese Woche. Deswegen ist das ein unfassbar wichtiges Spiel oder zwei unfassbar wichtige Spiele richtungsweisend. Ich finde sogar noch wichtiger, logisch, weil die hinten dranhängen für die Colts, aber weil es halt auch eben genau gegen diesen einen direkten Konkurrenten geht. Wenn man da verliert, unabhängig, was die Texans machen, selbst wenn die Texans verlieren und du verlierst aber gegen die Broncos, dann sind die Broncos halt schon mal auf Platz 7 relativ weit enteilt. Und dann musst du über die Division kommen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte dieser beiden Spiele.
Also ich habe mir mal das Restprogramm, weil ich mich tatsächlich interessiert habe, ob dann überhaupt noch eine Chance ist. Also ich meine 8-6 Houston, wenn sie verlieren, und die Colts 7-7, wenn sie gewinnen. Jetzt nochmal das Restprogramm. Bei den Texans, die spielen in Kansas City gegen Baltimore und dann bei den Titans. Ja. Die Colts gegen die Titans, bei den Giants, gegen die Jaguars. Also Indy müsste alle drei Spiele gewinnen. Nochmal, Tennessee, New York Giants, Jacksonville Jaguars, halte ich nicht für ausgeschlossen. Und die Texans müssten zwei verlieren, Kansas City, Baltimore, Titans, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Mhm. Ja. Also das könnte nochmal echt diese AFC South komplett neu aufmachen.
Absolut. Und da muss man auch berücksichtigen, in welcher Form sich die Texans gerade unabhängig von der Schwere der Gegner in den letzten Wochen auch befindet. Ne? Das muss man ja mit beachten. Das sieht alles nicht mehr so flüssig aus, wie es mal war, letzte Saison oder auch in Teilen dieser Saison. Und deswegen sagte ich das ja auch vorhin, dass es trotzdem irgendwie witzig ist, weil die Colts können ja trotzdem verlieren, wenn die Texans später noch genügend verlieren und sie selbst genügend gewinnen. Aber die Broncos spielen halt da auch noch eine Rolle.
Das stimmt. Aber, und die Dolphins spielen auch noch eine Rolle, weil die wollen auch noch ihre kleine Wahrscheinlichkeit wahren. Und die sind ja zumindest offensiv richtig gut in Form. Defensiv habe ich echt mittlerweile meine Bedenken bei den Dolphins. Das ging rapide runter. Ich habe auch da mal nachgeschaut, seit Woche 8, also Hälfte der Saison, wenn wir es jetzt rechnen, sind die nach Success Rate insgesamt nur noch Platz 28. Das ist böse. Lustigerweise im gleichen Zeitraum die Houston Offense der letzte Platz in der Success Rate. Also da wird dann Schwäche auf Schwäche treffen. Dementsprechend können wir vielleicht auch viele Punkte erwarten.
Ja, total. Aber was ihnen natürlich nicht hilft, Bradley Chubb war ja letzte Woche schon raus. Der ist auch jetzt weiterhin raus bei den Dolphins in der Defense. Und ich weiß nicht, sollen wir mal, wo wollen wir anfangen? Das sind vier Teams, die wichtig sind. Sollen wir das nochmal kurz und knackig mal vielleicht so Matchups durchgehen, die uns wichtig sind?
Kurz und knackig. Also ich habe eigentlich mein Matchup da schon gesagt, weil ich glaube, dass die Texans Offense wirklich Probleme hat. Stroud ist immer noch ein guter Quarterback, macht aber einfach mehr Fehler. Auf der anderen Seite kann er eben, also wenn er gegen die Dolphins jetzt nicht hinbekommt, so wie die im Moment gerade spielen, dann habe ich da Bauchschmerzen. Auf der anderen Seite, es ist nicht mehr spektakulär, was die Dolphins machen. Also es hat schon spektakuläre Elemente. Aber diese Offense funktioniert halt einfach. Das Quick Game mit Tua, Intermediate-Pässe, Yards after Catch, passt schon, alles in Ordnung. Jonnu Smith war 60 Minuten fast abgemeldet, um dann den Touchdown in der Overtime zu fangen gegen die Jets. Ja. Also die Offense funktioniert halt komplett ohne Laufspiel.
Ja, das ist es.
Das ist also bombastisch.
Das ist total heftig. Tua führt ja auch wenn er vier Spiele weniger hat, in Completion Percentage die Liga an, 73,8%. Hat da den Bestwert, schneller Release, und das finde ich ja so spannend bei den Dolphins, auch wenn der Herr Stadler sich da nicht mehr spektakulär unterhalten fühlt.
Naja, im Vergleich, wenn wir wissen, wo die Baseline war bei denen.
Ja, schon klar.
Letztes Jahr, das war schon crazy.
Aber was ich halt spannend finde, ist, dass es diese Release-Time, dieser so schnelle Wurf, das ist natürlich eine Qualität eines Quarterbacks. Das ist aber in erster Linie eine Qualität dieses Zahnrads, die sich da Passing-Offense nennt. Denn die Offensive Line muss ja trotzdem relativ schnell die Leute aufnehmen, die Richtung Tour laufen wollen. Und was ich viel interessanter finde, die Kollegen Hill, Waddle oder auch Jonnu Smith, ein sehr agiler Tight End, ich sage immer ein Tight End gefangen im Körper eines Wide Receivers, eine unfassbar schnelle Separation hinbekommen. Ja, und das ist so ein Zusammenspiel, das blind funktioniert, das muss ja auch
auf Agent halt. Er muss gar nicht laufen, das passt halt im Receiving Game auch wie Faust aufs Auge. Ja. Und das ist dann eigentlich schon die Offense in wenigen Worten zusammengefasst, ganz blöd gesagt.
So ist es. Und die Texans müssen da, glaube ich, echt Schwung halten mit ihrer eigenen Offensive, wo sie ein bisschen strugglen. CJ Stroud mit Problemen, auch unter Druck. Das Laufspiel muss da auch gefühlt noch mal ein bisschen mehr etabliert werden. Es hat mal viele Licht und Schatten gehabt, finde ich, in dieser Saison bereits. Und ja, CJ Stroud, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will es immer nicht auf Entscheidungen runterbrechen, aber auch da, ähnlich, was ich vorhin gesagt habe zu Mahomes, dass der mal für so Harakiri-Dinge mal bestraft wird. Bei CJ Stroud sind es ab und an so ein paar Rookie-Fehler dabei.
Es ist schon ein kleiner Sophomore-Slump. Ich will es nicht größer machen, als es ist, aber es ist schon ein kleiner Slump mit dabei zum starken ersten Jahr.
Auch die Genauigkeit im Passing-Game ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen. Ich erinnere da, ich weiß nicht mehr, auf wen er da geworfen hat, aber dann doch relativ klar überworfen.
Aber dann sind auch wieder Spiele dabei, wo der einfach über, weiß ich nicht wie viele Yards, einen rausbuttert in die Hände von Nico Collins, von Tank Dell, was dann wieder, wo du denkst, ah ja, da ist er schon. Also, ja.
Aber das ist die Frage, reicht es dann mit so viel Licht und Schatten, um mit der Dolphins-Offense mitzuhalten? Denn die Defense, hast du ja auf beiden Seiten schon angesprochen, könnte so ein Shootout werden, ne? Könnte so ein 50-51 werden.
Könnte ich mir gut vorstellen, einfach weil auf einer Seite zumindest Schwäche auf Schwäche trifft.
Mhm. Ja. Aber die Texans kommen aus der Bye Week. Mal schauen, ob ihnen das auch ein Stück weit hilft. Und auf Nico Collins bin ich da auch gespannt. Sollen wir dann noch auf das andere Matchup schauen? Kurz Colts gegen Broncos. Und da steht für mich eigentlich alles drüber. Für mich der haushohe Favorit. Und nicht, weil ich ein Bo-Nix-Believer bin und weil ich das geil finde, wie die spielen und was der für Entscheidungen trifft mit der Offensive. Nein, für mich ist es vor allen Dingen ein klarer Broncos-Sieg aufgrund der Defensive, die sie haben. Immer noch in vielen Statistiken Top 3 bis Top 10. Und die Colts, ich habe sie vor 3 Wochen ja auch mal kommentiert gehabt, in diesem Passing-Game. Da sind entweder Drops dabei oder Holding-Strafen. Tiefe Dinger kommen da gar nicht. Also die können den Ball kaum bewegen. Also für mich ist die Nummer da fast klar. So blöd es klingen mag.
Ja, Josh Downs ist immer noch fraglich. Was man so hören konnte, wohl eher diese Woche auch nicht mit dabei. Ist schon weit in herber Ausfall, weil er insgesamt eigentlich schon eine gute Saison spielt. Ja, und Richardson, da muss halt diese tiefen Bälle müssen halt einfach funktionieren. Deswegen ist ja seine Completion Percentage wirklich miserabel. Das hat eben durchaus eine Begründung, dass er natürlich jetzt nicht der großartigste Passer ist, aber eben seine durchschnittliche Target-Tiefe ist halt klar die Nummer 1 in der NFL. Die gehen halt einfach tief und das klappt oder klappt nicht, aber das ist jetzt nicht, also es kann spektakulär ausschauen, kann aber halt komplett auch in die Hose gehen. Ja, und gegen eine Defense wie die Broncos ist Tendenz eher, kann in die Hose gehen.
Ja, also ich erinnere da, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, gegen wen es war. Schande über mein Haupt. Aber die Colts in diesem Spiel, das ich gemacht habe, tiefe Pässe angekommen, aber der Pass-Rush war so heftig, dass es immer eine Holding-Strafe gab und die anderen Dinger waren immer unvollständig und das ist halt echt tricky. Und wenn du dann natürlich Anthony Richardson hast, der dann wieder scrambled für 5 Yards, okay, dann hast du 2. und 5, da kriegen sie immer einen First-Down hin, weil sie einen Pass über 6 Yards anbringen, aber das wird gegen diese Broncos nicht reichen, die eine unfassbar gute Coverage haben in ihrer Secondary, die sehr, sehr wenig zulassen, auch statistisch. Und dann kommt es ja auch noch so, dass die Broncos mit ihrer Offensive Spaß machen, den Ball bewegen können. Cortland Sutton, verlässliche Hände, der immer für einen tiefen Ball gut ist, aber auch Devon Vele und so weiter und so fort, wie sie alle heißen. Und da sind wir vom Laufspiel sogar noch entfernt, weil das Einzige, was die Colts vielleicht hätten, ist ein gesunder Jonathan Taylor, wo man sagt, mit dem können sie dann mithalten. Sehe ich aber gegen die Broncos-Defense jetzt auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, und Bo Nix, jetzt hat er zwar ein Spiel wieder gehabt gegen die Browns vor der Bye-Week mit 2 Interceptions. Da hat bei der zweiten dieses tiefe Ding mittig, da hat der Head Coach Sean Payton ja schon gesagt, geht auf seine Kappe, das war schlechtes Playcalling seinerseits, also der nimmt ihn da auch gleich wieder in Schutz und solche Spiele werden weiter mit dabei sein. Trotzdem ist er insgesamt in einer guten Form. Ich mag, wie aggressiv der spielt und ich glaube, diese Aggressivität bei seinen Pässen wird gegen die Colts richtig aufgehen. Die sind vor allem schwach auch in der Defensive bei Third Downs, da sind sie Platz 29 und da kannst du vorher bei den Early Downs echt ein bisschen aggressiver attackieren, das wird Bo Nix machen. Dafür ist er, glaube ich, zu großer Baller. Ich gehe da auch mit den Broncos, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und dann ist die South vielleicht doch nicht mehr so spannend.
Schauen wir mal. Vielleicht überraschen uns die Colts auch, denn Bo Nix, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, auch gerne immer aus dem Lauf werfen. Da waren schon ein paar risky Dinger dabei. Mal gucken, ob sie gegen die Colts vielleicht bestraft werden. Beide konnten sich jetzt eine Woche extra vorbereiten, hatten beide eine Bye-Week. Sollten ausgeruht sein. Also, glaube ich, wird auch ein richtiges Schmankerl werden bei uns im späten Slot der NFL Endzone.
Könnte auch zumindest auf einer Seite Punkte geben. Wobei bei Richardson ist auch immer alles möglich. Ich meine, im Laufspiel sah er jetzt wieder ganz gut aus. Da hat er so ein bisschen seine DNA wieder gefunden. Ja. Und das Passspiel ist halt, wie das Passspiel ist. Da geht's halt drum, tief zu gehen. Das ist halt einfach ihre Art des Spielens dieses Jahr.
Vielleicht haben sie sich aber durch die Bye Week was komplett anderes einfallen lassen. Überraschen uns alle, haben die Schwäche der Broncos aufgetischt. Und dann geht's da klar für die Colts aus. Who knows?
Schauen wir mal. Nein.
Okay.
Klare Aber für die Antwort. Spannung wäre es natürlich geil, wenn Miami gewinnen würde und wenn die Colts gewinnen würden, weil es mit der Wildcard eben auch noch spannend wäre. Dann wären die Broncos da auch wieder ein bisschen knuspriger unterwegs. Also aus Spannungsgründen würde ich es mir so eigentlich wünschen.
Mhm. Ja, voll.
Sorry, alle Houston Texans und Denver Broncos Fan. Mir geht's nur um die Spannung.
Ja, es hast ja auch recht, sonst wäre ja alles bald wieder geklärt. Die Dinge sind aber natürlich auch noch nicht in der NFC geklärt und um die wollen wir uns jetzt kümmern, lieber Christoph.
So ist es. Ja, in der NFC schauen wir jetzt auf ein ganz besonderes Spiel. Ist nicht, glaube ich, umsonst Sunday Night Football, Sonntag auf Montagnacht um 2.20 Uhr, die Green Bay Packers bei den Seattle Seahawks. Also die Packers, Flo, vielleicht ganz schnell, die können, ich habe es mir aufgeschrieben, die können die Playoffs clinchen. Ich glaube, sie müssen einfach gewinnen. Das war jetzt optimal. Ich glaube, es müssen 2 Sachen irgendwie eintreten. Also sie können rein theoretisch die Playoffs clinchen. Das war jetzt der Vorführeffekt. Ja. Und die Seahawks sind jetzt im, nennen wir es mal Driver Seat in der NFC West. Die haben sich da echt in eine komfortable Position gebracht.
Ja, total. Zweimal jetzt gegen den Konkurrenten aus der Division gewonnen, gegen die Arizona Cardinals, ne? Und die Rams sind ja auch noch so noch mit dabei irgendwie, aber die haben jetzt ordentlich Vorsprung. Ich habe jetzt ein bisschen die Zeit gestreckt, um es dir nochmal genau zu sagen, damit ich meine Unterlagen finde. Also
Sehr
Green
gut.
Bay clinches Playoffs. Die stehen ja 9-4. Sunday Night Football mit einem eigenen Sieg, einer Atlanta-Niederlage oder einem Unentschieden und einem Unentschieden zwischen San Francisco und Los Angeles Rams. Also
Ah,
ziemlich
klingt nicht so
unwahrscheinlich.
realistisch, ja.
Genau. So, um das
Clever
nochmal.
Part von mir, super Einstieg.
Ja, super. Um das nochmal abzuholen, euch alle. Ja, aber ich muss schon sagen, die Seahawks, um damit anzufangen, das war ja deine Implikation jetzt, vier Spiele in Folge gewonnen, zweimal gegen Arizona dabei. Also die könnten sich jetzt, hat man das Gefühl, eigentlich nur selbst im Weg stehen, wie es tatsächlich mal vor deren Bye-Week ausgesehen hat, wo man sich selbst im Weg stand. Aber das ist offenbar alles ad acta gelegt worden. Irgendwelche Diskrepanzen in den einzelnen Units und schlechte Spiele, schlechte Snaps, da war ja viel, was da los war. Und das scheint jetzt alles weg zu sein. Also die sehen für mich ziemlich legit aus, ja.
Absolut, also die stehen jetzt 8 und 5 in der NFC West, die ist immer noch eng, diese Division, aber trotzdem schon dieser leichte Vorteil, den sie jetzt haben. Dann kommen die Rams mit 7-6, die Cardinals, die jetzt natürlich ein bisschen nachlassen mussten, 6 und 7, genauso wie die San Francisco 49ers. Und das Wichtige in der Division, weil es ja so eng ist, sind die Tiebreaker. Die Seahawks gegen San Francisco, da steht es unentschieden, also da wird der Tiebreaker nicht ausschlaggebend sein. Gegen die Rams sind sie 0 und 1, also das erste Spiel verloren, können in Woche 18 aber das auch ausgleichen. Und gegen die Cardinals, du hast gerade gesagt, zwei Siege, dementsprechend gehört ihnen da der Tiebreaker. Sie haben eigentlich alles in der eigenen Hand. Und was halt schon auffällig ist, wo kommt diese Top-Defensive auf einmal her? Was ist in der Bye-Week in Woche 10 passiert, dass du so einen Turnaround hinbekommst? Das haben wir oft ja auch schon mal mitbekommen, dass sich in die Defensive zum Beispiel, wenn wir die Unit nehmen, sich einfach verbessert. Okay, aber die waren ja von einer wirklich nicht guten Unit zu einer Top-Unit. Also sie sind seit Woche 11 Nummer 2 im EPA. Also Total Defense sind die Nummer 1 gegen den Pass und die Nummer 5 gegen den Lauf nach EPA. Allein die Zahlen zeigen eigentlich schon, was ist das auf einmal für eine fantastische Unit?
Ja, wir haben es ja letzte Woche schon mal mit angesprochen als Vorschau auf das Spiel gegen die Cardinals und ich finde, das hat sich jetzt auch nach dem Spiel gegen den Cardinals auf jeden Fall bestätigt und da bleibe ich dabei, was ich letzte Woche gesagt habe, das will ich vielleicht gar nicht mehr so krass ausführen. Es ist die Linebacker-Unit, die für mich da hervorsticht mit dem Trade von Ernest Jones.
Ist ja auch das, was bei Mike McDonald so
Korrekt.
das Wichtigste, das Zentrum ist quasi seiner
Ja.
Defense.
Ist auch in den Top 8, was Tackling betrifft. Klar hat er da auch schon einige für die Titans mit aufs Konto bekommen. Und das scheint mir, und das habe ich ja immer mal wieder gesagt, das ist so ein Eindruck, der bei mir geblieben ist. Ich habe das Spiel damals vor der Bye Week gegen die Buffalo Bills kommentiert, auch das habe ich schon mal erzählt. Und da war vor allen Dingen in
Was
der Defensive
verheerend.
der absolute Wurm
Ja.
drin, mit Strafen, gegenseitig irgendwie prügeln und anschreien. Und das ist mit diesem Trade und dieser Umstellung der Linebacker auf jeden Fall weggekommen. Und was dazu kommt, ist, dass das offensichtlich so viel Ruhe gibt, weil die Linebacker-Position mit einem der Team-Captains oder der auch dann auch mal Adjustments macht in der Defense auf dem Feld als Mittellinebacker. Auch das Einfluss, wollte ich sagen, auf die Defensive Line hatte. Denn Leonard Williams rausgestochen, haben wir gesehen im ersten Spiel gegen die Cardinals, 2,5 Sacks, dann diesen Touchdown gemacht vor 2 Wochen gegen die Jets, jetzt wieder auch ein gutes Spiel gemacht und auch alle anderen, die da drumherum stehen. Also der Pass Rush als auch dahinter die Linebacker Unit hat sich absolut stabilisiert und das ist die Säule für den 4 Siege andauernden Erfolg gerade, ja.
Dementsprechend natürlich die Frage, können die Packers da was ausrichten?
Das wird die große Frage sein, ja. Ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich hatte schon auch das Gefühl, die Cardinals hatten Probleme damit. Kyler Murray, Play Action, haben wir oft drüber gesprochen, wenn der auch scrambled und die nach rechts oder links rausrollt, gar nicht scrambled, sondern den Pass noch anbringen will. Da waren die Seattle Seahawks, finde ich, sehr, sehr aufmerksam. Also die haben sich nicht, um im Fußballjargon irgendwie zu bleiben, auseinanderziehen lassen. Also die sind in der Coverage gut geblieben, auch die Linebacker. Ich habe aber das Gefühl, dass die Packers vielleicht mit Jordan Love im Passing Game mal wieder mehr Tight Ends einsetzen. Und da vielleicht etwas sprengen. Das ist ja das, was ich seit Woche 1 immer sage und auch das Gefühl habe am Anfang der Saison, dass einzelne Teams Probleme haben gegen Tight Ends. Die Seahawks sind da jetzt nicht schlecht oder stechen da jetzt irgendwie heraus, dass es das nicht gut funktionieren würde. Kann mir aber vorstellen, dass das im Play Calling bei den Packers eine größere Rolle spielt, dass Jordan Love wieder mehr Bälle verteilt, wie sie es ja sonst auch immer machen, wo sie aber, und das wirst du am besten wissen, in letzter Zeit auch Probleme hatten. Also die Packers.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl in den letzten paar Partien, man verlässt sich ein bisschen zu sehr auf Josh Jacobs. Der wird schon machen und dann kommt das Passspiel so ein bisschen on top. Das funktioniert dann schon und das hat halt jetzt gegen die Dolphins an Thanksgiving funktioniert, die da einfach einen Katastrophentag hatten. Aber das haben wir auch vorhin angesprochen. Die Defense ist im Moment einfach nicht kompetitiv, nicht gut. Das wird es gegen die Seahawks anders ausschauen. Also da muss das Passing Game definitiv funktionieren. Und da erwarte ich auch von Jordan Love. Also er braucht ein gutes Spiel, um diese aggressive Defensive ja challengen zu können. Vom Gefühl her würde ich im Moment sagen, ist die Seahawks Defense schon stärker als die Packers Offense bei diesem, bei dieser Unit. Da würde ich fast schon den Vorteil bei den Seahawks im Moment sehen, weil die einfach so gut in Form sind.
Ja, erstens das und zweitens ist das, was ich ja schon kurz angerissen habe. Ich habe das Gefühl, dass die Packers ein wenig ihre Variabilität verloren haben. Vielleicht ist das auch ein Thema mit Josh Jacobs, Stichwort das Laufspiel etablieren. Aber auch am Beispiel Dubs oder auch Watson, auch ein Wicks oder Reed ja letzte Woche, der viele Fantasy-Final-Teilnehmer dann ja geopfert hat, glaube ich, weil er keinen Catch hatte. Dass das nicht mehr so ausgewogen oder so nicht ausgewogen, sondern so gut verteilt ist.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ich kann es nicht gut formulieren, das ist eigentlich Teil meiner Jobbeschreibung, aber ich glaube, ihr wisst und vor allen Dingen du, was ich damit meine. Und da kann die Chance für die Seahawks definitiv liegen, dementsprechend Jordan Love Druck zu geben, ihn zu limitieren und nicht zu viele Playmaker zulassen.
Ja, mit Dobbs hast du aber auch einen spannenden Spieler angesprochen, der hat jetzt zweimal gefehlt, das wäre schon nochmal ein Upgrade, weil sie haben halt dann doch, sie haben Big Plays mit dabei und dann lässt Watson doch mal wieder einfallen, dann ist mal ein Wicks gar kein Faktor, ein Reed wieder mehr, mal wieder weniger Faktor, bei den Packers, so geht's mir auch, kann ich schwer greifen, was ich bekomme.
Ja, was ja eigentlich an und für sich gut wäre.
Diese Unberechenbarkeit war ein Vorteil, ich glaube gegen Seahawks könnte es auch ein Nachteil werden, weil diese Unit halt im Moment so gut funktioniert. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite findet halt Geno Smith trotzdem immer irgendwie Wege, Spiele dann zu entscheiden. Oder auf einmal funktioniert das Laufspiel. Zach Charbonnet mit einem ganz starken Auftritt, 134 Rushing Yards letzte Woche gegen die Cardinals, 2 Rushing Touchdowns, Career High an Rushing Yards. Das erste Spiel überhaupt für ihn mit 100 oder mehr Rushing Yards in seiner noch jungen Karriere. Mhm. Also der Ausfall von Kenneth Walker war jetzt nicht so entscheidend.
Da bin ich bei dir, aber da wollte ich dir tatsächlich eine Frage stellen, weil glaubst du, dass das Laufspiel wieder existent war, weil man vor 2 Wochen schon gegen die Cardinals gespielt hat und da eben was gesehen hat on tape?
Ja.
Denn im ersten Spiel gegen die Cardinals war es ja gar nichts, von Arizona übrigens auch nicht, die waren dann auch besser. Gut, es war für beide auch nicht schwer, da besser zu sein als im ersten Aufeinandertreffen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass da vielleicht was entdeckt wurde und dass das jetzt vielleicht auch blenden könnte gegen die Packers.
Definitiv, das war jetzt ein Spiel und da würde ich jetzt nicht sagen, ah ja, das Laufspiel von den Seahawks, jetzt ist es da. Dafür war es davor zu unkonstant oder inkonstant, egal wer da auf Running Back dann eigentlich war. Da gebe ich dir schon recht, das war jetzt so quasi wie eine Playoff-Serie in anderen Sportarten eigentlich.
Ja,
mit der Pause, du konntest darauf einstellen, was vorher wunderbar war, was nicht so gut war. Da habe ich tatsächlich auch, also das Gefühl würde ich unterschreiben oder würde ich zustimmen, weil du halt so eine Playoff-Serie eigentlich gefühlt hattest. Mhm. Best of two, auch wenn es keine wirkliche Playoff-Serie ist.
Glaubst du dann da dementsprechend, dass die Packers, weil das ist auch so mein Gefühl, mit der Defense, die ja Anfang bis Mitte der Saison richtig, richtig gut aussah, gerade gegen den Pass, Stichwort Takeaways, aber gegen den Lauf dann doch immer mal wieder was zugelassen hat, glaubst du trotzdem, dass die Seahawks da mit Charbonnet besser aussehen wieder? Also vielleicht nicht ganz so wie es letzte Woche gegen die Cardinals, du hast die Zahlen angesprochen, aber ich glaube, dass sie schon das brauchen werden gegen diese durchaus Ballhocker Passing Defense der Packers.
Also ich war bei den Packers positiv erstaunt, wie sie den Lauf von den Lions verteidigt haben. Den loben wir eigentlich jede Woche, weil der halt so explosiv ist.
Das
haben die Packers eigentlich gut gemacht. Ich glaube, die Lions werden immer dreistellig sein, was Yards anbelangt beim Lauf. Das ist einfach Fakt.
Ja.
Aber sie hatten 111 Rushing Yards, glaube ich, die Lions. Das ist okay aus Packers Sicht. Und 111 erreichen die Seahawks nicht so einfach. Also das Laufspiel heißt nicht automatisch, dass dabei ist gegen die Packers. Und dann muss halt vielleicht doch Geno Smith wieder zaubern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir trotzdem relativ viele Punkte tatsächlich sehen. Ich weiß nicht, warum.
Ja, weil ich glaube, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Jordan Love mit der Offensive, mit Unterstützung von Josh Jacobs, aber auch im Passing-Game immer wieder Big Plays rausrattern. Und ich glaube auch, dass Jordan Love einen schnellen Release und schnelle Pässe braucht, die aber auch ordentlich Yardage bringen gegen diese Seattle-Defense, gerade angesprochen von uns beiden, gerade vorne an der Front. Und auf der anderen Seite hast du halt diese unfassbare Passing-Maschine Geno Smith. Mit Smith und Jigba, das überragend funktioniert aktuell.
Also
und Ballhocker-Defense hin oder her. Ich glaube, dass im Passing immer beiden ordentlich Big Plays rauskommen werden, weil die Seattle Seahawks sich darauf verlassen. Die haben das Laufspiel, wie gesagt, verloren. Die haben aber auch immer schon gesagt, seit Woche 1, und wenn ihr euch erinnert, in den Previews mit Tyler Lockett hatten wir damals gesprochen, der hat damals schon gesagt, wir haben keine richtige Identität. Wir wissen aber, wenn wir 40 Mal passen müssen, dann können wir das gut. Und wenn wir 40 Mal laufen müssen, auch. Vielleicht mussten sie bis dato nie wirklich 40 Mal laufen, weil das ist nicht gut, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber das Passing-Game mit Geno Smith ist schon richtig, richtig stark.
Ich schmeichel dir jetzt mal, schmier dir Honig ums Maul. Bei dem Matchup könnte es auf die Turnover ankommen.
Ja, oh, ja, das wusste ich. Ich glaube sogar, dass es allein entschieden wird.
Nee, tatsächlich, weil die Packers, du hast vorhin schon mal gesagt, mit Ballhawks, das ist eine Mannschaft, die kann, ist jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden, muss ich immer McKinney jede Woche eine Interception haben, aber das kann mit Geno Smith durchaus passieren, dass da irgend so ein Fehlerchen passiert und dann sind die Packers da. Nämlich die Seahawks sind durchaus anfällig, die Packers sind gut bei Takeaways. Also von daher, in dem Fall gehe ich mal mit, was das Thema Turnover anbelangt.
Also fassen wir mal zusammen, wir erwarten sehr viel von der Seattle Defense.
Glaube ich schon tatsächlich,
und generell in der Passverteidigung vor allen Dingen. Wir erwarten, oder ich zumindest auch, ein bisschen mehr Tight-End-Einsetzung bei den Packers. Und am Ende des Tages aber auch viele Punkte, weil beide im Passing-Game, glaube ich, durchaus überzeugen können. Und Josh Jacobs mit den Packers das bessere Laufspiel haben. Heißt das also eher Vorteil Green Bay?
Boah, da das auch in Seattle ist. Also ich bin bei dem echt 50-50. Ich habe da überhaupt kein Gefühl, in welche Richtung es gehen könnte. Okay. Vom Lauf her würde ich die Seahawks sagen. Mhm. Traue aber den Packers schon zu, nach einer ordentlichen Leistung gegen die Lions, das Spiel jetzt auch für sich zu entscheiden. Ich freue mich mega drauf. Ist ein geiles, also zu Recht Sunday Night Football.
Ja, total. Ich darf sogar kommentieren übrigens, freue ich mich auch sehr drauf.
Ich weiß gerade leider sagen nicht, können.
Weiß gerade leider nicht mit. Nee, sonst wird ja noch die Latte hochgelegt, verstehst du, von dem, was ich sage. Noch habe ich nichts vorbereitet für die Sonntagnacht. Da ist vorher noch ein bisschen was zu tun. Weiß jetzt gerade auch nicht mit wem, Schande über mein Haupt. Aber ich freue mich auch sehr, sehr drauf und glaube, dass eher die Packers die Nase vorn haben werden, weil ich so das Gefühl habe, gerade in der Offensive, im Passing-Game, das war mir zuletzt irgendwie enttäuschend. Und ich glaube, jetzt machen sie wieder einen richtigen Schritt in die Richtung.
Enttäuschend würde mich
auf hohem Niveau, muss man natürlich sagen.
Es sind immer beides Team, wo alles passieren kann. Positiv wie negativ.
Und das macht's doch aus, oder? Also ist doch schön.
Also das würde ein gutes Spiel eigentlich bedeuten, aber das sind zwei Teams, wo ich nie so genau weiß, was wir eigentlich bekommen. Das kann die beste Leistung überhaupt sein. Also nochmal, die Seahawks hatten, glaube ich, über 400 Total Yards gegen die Cardinals. Hätte ich jetzt vorher so auch nicht erwartet, nachdem das erste Duell ja eher ein Low-Scoring-Game war.
Ja.
Aber klar, da hatte man sich schon ein bisschen beschnuppert, wie es so sein könnte. Und die Packers haben eigentlich gut gespielt, ordentlich gespielt gegen die Lions, waren aber trotzdem irgendwie nicht dran an diesem Top-Top-Top-Team.
Also sehr, sehr spannend. Wird ein gutes Matchup und auch das wichtig für die Playoffs, für Seahawks in der Division, als auch für die Packers generell. Und dann können wir, glaube ich, zum Ende kommen.
Ja, ich habe noch, deswegen war ich gerade kurz ein kleines bisschen abgelenkt, relativ aktuell, weil wir es in den News, deswegen immer bis zum Schluss hören, Aiden O'Connell soll wohl nur in An- und Abführung eine Knieprellung haben. Der soll wohl tatsächlich eine Möglichkeit haben, am Montag zu spielen gegen die Falcons.
Okay, krass.
Also das kommt jetzt relativ brandheiß daher, wenn wir aufnehmen. Hatte ich jetzt so auch nicht erwartet. Das waren andere Berichte. Könnte wohl unter Umständen eine Möglichkeit bestehen. Ich will das gar nicht zu sehr, wie sagt man das, nicht einschrecken, sondern zu sehr definieren, was sein könnte. Ja. Wir wissen es einfach nicht. Okay. Also es ist durchaus möglich, dass er Montag spielt. Und noch ein kleines Update zu den Berlin-Spielen. Also Berlin soll die Heimspiele 25, 27 und 29 dann austragen. Also was heißt Heimspiele? Die NFL-Spiele in Berlin.
Okay.
Ja, genau.
Okay. Ach, jetzt verstehe ich das, warum meine Mutter mich schon zweimal angerufen hat. Die wohnt ja noch in Berlin. Wahrscheinlich deshalb.
Ah, schau, da ist,
weil jetzt damit rechnet, dass ich mal endlich wieder.
Party jetzt, oder?
Nee, dass ich endlich mal wieder auf Berlin-Besuch komme, wahrscheinlich.
Okay. Ja, das kam mir jetzt gerade bei mir, deswegen habe ich ein kleines bisschen abgelenkt, um hier alle News nochmal zusammenzutragen. Aber dann bekommt es jetzt zum Schluss nochmal, also die News-Part Teil 2.
Dann sollten wir in Zukunft auch immer vorne sagen, Leute, lieber bis zum Ende
hören. Bis zum Ende hören.
Es könnte sein, dass hinten noch eine Überraschung.
Wir bauen mit Absicht weiterhin Fehler ein. Keine Sorge.
Genau. Okay.
So, dann machen wir ganz kurz noch schnell. Was gibt's? Thursday Night Football. Das könnt ihr jetzt dann gleich schon euch eigentlich anschauen. Donnerstag auf Freitag 2:15. Rams gegen Niners haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Die Seahawks können sich das ja wunderbar anschauen.
Ja.
Bleiben die Rams auch Tuchfühlung oder kommen die Niners besser rein? Und dann haben sie eine super Position. Wenn die Niners das gewinnen und sie selber gewinnen, dann schaut's für Seattle gut aus.
Das wird echt sehr, sehr gut werden. Vanja Müller und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, machen Rams gegen Niners und schauen wir mal,
was da rumkommt.
Ja, ich mache alles dieses Wochenende.
Okay, alles klar. Dann Sonntag 18:30 die NFL Endzone mit Flo Hauser, der kommentiert auch jedes Spiel.
Genau.
Er macht die Red Zone ab 19 Uhr.
Ja, weiß Gott, kann nicht, der ist verhindert.
19 Uhr Einzelspiel haben wir wie angekündigt Miami at Houston mit Flo Hauser.
Das wird schwierig.
Sonntag 22.25 Uhr Buffalo at Detroit, das lässt sich ein Flo Hauser nicht nehmen. Sunday Night Football haben wir gerade schon gesagt, die Packers bei den Seahawks, da wissen wir es, dass er mit dabei ist. Und dann, das wird spannend, da macht er eine eigene Konferenz, Flo Hauser. Monday Night Football, Doppelpack, 2 Uhr, also Montag auf Dienstag 2 Uhr, die Bears bei den Vikings, Flo Hauser und 2.30 Uhr Atlanta bei Las Vegas. Flo Hauser. Das ist ein guter Arbeitstag.
Ist eine heftige Woche, aber ich bin froh, dass ich es nicht alleine machen muss, denn Experte wird Flo Hauser sein.
Und okay, das ist ein guter.
Das ist ein guter. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, dass ich zwei einzelne Spiele machen darf. Du wirst in der Endzone begrüßen am Sonntag.
Bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber rein theoretisch.
Ja, sprich mal mit der Chefin.
Ich check mal den Dienstplan nochmal.
Aber vielleicht als Teaser auch, da wird es im Vorlauf, glaube ich, und generell ja auch viel um die Playoff-Teams schon gehen. Auch die Teams, die wir auch schon heute im Laufe dieses Podcasts angesprochen haben. Also unbedingt einschalten, weil das
und überlegt euch, wer euer MVP-Kandidat ist. Das wollen wir abfragen dann.
Stimmt, ja. Ganz wichtig.
Und jetzt reicht's.
Ja, super. Jetzt sind wir fertig.
Und jetzt kannst deine 4000 Spiele kommentieren. Viel Spaß dabei, Flauser.
Jawohl.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.